Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Das sind die Themen in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Burkini in Frankreich sorgt wieder für Schlagzeilen. Die Debatte um religiöse Symbole und Kleidungsstücke im Sport und in öffentlichen Bädern ist neu entfacht. Und Utopie ohne Gott. In Aura Amba in Äthiopien gibt es keine Religion, aber Gleichberechtigung der Geschlechter und einen bescheidenen Wohlstand für alle. In Frankreich geht die Debatte um den Burkini, den muslimischen Ganzkörperbadeanzug, in die nächste Runde. Einige Musliminnen machten vor ein paar Wochen Schlagzeilen, weil sie in Grenoble in einem Bad demonstrativ mit Burkini ins Wasser gegangen sind. Schon vor 10 Jahren hatte der Ganzkörperbadeanzug in Frankreich für viel Aufregung gesorgt. Damals untersagte ein Gemeindebad im Pariser Großraum einer Frau im Burkini den Zutritt. Wie weit darf der Staat religiöse Symbole und religiöse Kleidungsstücke aus der Öffentlichkeit und aus dem Sport verbannen? Um diese Frage wird zurzeit in Frankreich wieder gestritten. Susanne Krause fasst die Argumente zusammen.
Ein Video auf YouTube zeigt 7 Frauen im Gemeindeschwimmbad von Grenoble, die Ende Juni im Freiluftbecken planschen und singen »Wir baden«. Ihr Slogan klingt trotzig, denn die Frauen tragen Burkini, den muslimischen Ganzkörperbadeanzug. Das aber widerspricht der Schwimmbadhausordnung. Die Frauen werden hinauskomplimentiert. Dann treten die Bademeister in Streik. Das Freibad bleibt 2 Tage lang dicht, während die Affäre in Frankreich hohe Wellen schlägt. Ganz wie vor 3 Jahren, als Musliminnen im Burkini an Stränden im Süden des Landes gesichtet wurden. Mehrere Gemeinden hatten daraufhin das zur Schaustellen von Symbolen religiöser Zugehörigkeit am Strand explizit verboten. Hinter der Aktion im Schwimmbad von Grenoble nun steckt der Verein Alliance Citoyenne, ein Zusammenschluss von Bürgern, die ungerechte Behandlung im öffentlichen Leben anprangern, getreu dem US-amerikanischen Vorbild des Community Organizing. Taous Hamouti von Alliance Citoyenne erklärt im Privatradio RMC, warum sie und ihre Mitstreiterinnen im Freibad von Grenoble den Burkini anlegten.
Die Schwimmbadhausordnung ist diskriminierend und ungerecht. Sie verhindert, dass wir von den kommunalen Einrichtungen profitieren können. Im Schwimmbad wird uns traditionelle Badebekleidung aufgezwängt und das ist ungerecht.
Die Mehrheit der Franzosen sieht das anders. Bei einer Meinungsumfrage im August 2016 sprachen sich 64% der Befragten gegen den muslimischen Ganzkörperbadeanzug am Strand aus. Wobei, knapp jedem Dritten war das Thema egal. Anlässlich der Burkini-Affäre in Grenoble verlangt der dortige Bürgermeister nach einer gesetzlichen Regelung, entsprechend dem sogenannten Kopftucherlass, der seit 2004 Mädchen und Jungen verbietet, in öffentlichen Schulen auffällige religiöse Symbole zu tragen. Ein gesetzliches Burkini-Verbot hält jedoch Sibeth Ndiaye für überflüssig. Die Regierungssprecherin erklärt im privaten TV-Nachrichtensender BFM TV, die Aktion der Musliminnen in Grenoble sei, Zitat, ein von einer politischen Minderheit instrumentalisierter Fall. Die Schwimmbadregeln seien klar.
Sie dürfen nicht oben ohne ins Wasser springen und auch nicht im Burkini. Und zwar aus Gründen der Hygiene und der Sicherheit. Diese Regeln wurden wirklich keineswegs aufgestellt, um Mitglieder dieser oder jener Religionsgemeinschaft vom Schwimmbad fernzuhalten.
Ganz so klar ist die Lage allerdings nicht, meint Alain Jean. Jean arbeitet im Pariser Sportministerium und ist gleichfalls Präsident der UFOLEP, der Französischen Union für das laizistische Werk bei der Leibeserziehung, wichtigster Sportverband im Land.
Aujourd'hui, rien interdit dans la loi française.
Vom französischen Gesetz wird keinerlei Sportkleidung verboten. Gesetzliche Grenzen gibt es nur betreffs Hygiene und Sicherheit. Beim Burkini geht es um dieselbe Debatte wie im Frühjahr rund um den sogenannten Hijab für den Laufsport, eine Kopfbedeckung für Musliminnen, die ein französischer Sportartikelhersteller auf den Markt bringen wollte. Wenn nun ein Burkini nicht gegen die Hygienevorschriften verstößt, ist er erlaubt. Und auf die Frage, ob er die Sicherheit der Trägerin und anderer Sportler gefährdet, lautet die Antwort nein.
Aujourd'hui, on peut dire sereinement non.
Die freie Glaubensäußerung hat Vorrang, wenn dies nicht die öffentliche Ordnung stört. Daran erinnert eine neue Broschüre des Sport- und Jugendministeriums in Paris. Der Leitfaden im Bereich Laizität und Sport gibt detailliert auf 64 Seiten die rechtlichen Vorgaben und konkrete Fallbeispiele. Ein Thema: Burkini im Gemeindebad. Dazu heißt es in der Broschüre, es stehe den Einrichtungen frei, das Thema in ihrer Hausordnung zu regeln. Im Streitfall solle die Direktion bei einem Gespräch die objektiven, hygienischen Gründe für das Verbot des Ganzkörperbadeanzugs erläutern. Zur Burkini-Schwimmbad-Affäre hat sich Sportministerin Roxana Maracineanu nicht geäußert, wohl aber zum Laufhijab. Der sorgte für solche Schlagzeilen, dass der Fabrikant zurückruderte, obgleich die Sportministerin damals twitterte:
Ich möchte alle Frauen, Mütter, junge Mädchen überall dort abholen, wo sie sind und egal wie sie sind. Ich möchte sie ermutigen, Sport zu treiben. Denn der Sport ist, und davon bin ich überzeugt, ein machtvoller Hebel der Emanzipation.
Die Sportministerin, ehemals erfolgreiche Wettkampfschwimmerin, setzt auf das Motto Sport für alle. Doch ihre Toleranz gegenüber Sportkleidung nach muslimischem Schnitt wird von vielen Landsleuten nicht geteilt. Vor allem nicht von den Feministinnen, die für eine strikte Auslegung des Laizitätsprinzips sind. Linda Weil-Curiel kämpft seit langem gegen den Einfluss des politischen Islam im Sport.
Il ne doit y avoir absolument aucun signe distinctif.
Im Sport haben religiöse Kennzeichen nichts verloren. Natürlich geht es an erster Stelle um den islamischen Schleier. Wenn wir das durchgehen lassen, werden bald Katholiken ein Kreuz auf ihr Trikot nähen und Juden mit Kippa zum Sport kommen.
Et les Juifs de porter la Kippa? Pourquoi pas? Ça devient absurde.
Glaubensäußerungen in Wort, Symbolen und Textilien sind in Frankreichs Sportwelt ein Thema. Die UFOLAB, wichtigster Amateursportverband, hat im März für ihre Mitglieder einen Leitfaden verfasst. Eine Premiere. Dabei gibt Verbandspräsident Arnaud Jean zu:
Mir ist kein Fall bekannt, dass einer unserer Sportclubs uns Verstöße gegen das Laizitätsprinzip gemeldet hätte. Das soll nicht heißen, dass es so etwas nicht gibt, aber bis zu uns an der Verbandsspitze durchgedrungen ist nichts.
Eventuelle Probleme würden lokal im Sportclub geregelt, im Dialog, meint auch Julien Gazil vom französischen Verband Sport für alle.
Ein Beispiel: Eine Person jüdischen Glaubens konnte an gewissen Tagen wegen ihrer religiösen Praktiken nicht zu unserem Sporterzieherkurs kommen. Natürlich hat diese Person das Recht, ihren Glauben frei auszuüben, solange sie dabei niemanden stört. Aber bei der Ausbildung ist eine gewisse Stundenzahl vorgeschrieben. Der Club hat es möglich gemacht, die Kursstunden nachzuholen.
Eine gütliche Einigung funktioniert nur, wenn das Laizitätsprinzip respektiert wird. Radikalisierte jedoch pfeifen darauf. Das weiß auch Julien Gazil. In seinem Sportverband ist er als Referent für staatsbürgerliche Fragen tätig. Der Posten wurde nach den islamistischen Attentaten im Januar 2015 in Paris geschaffen, dank der von der damaligen Regierung angeordneten Präventionskampagne. Seither werden landesweit Sportclub-Mitarbeiter zum Thema republikanische Werte und Laizität geschult. Vor 3 Jahren veröffentlichte das Sportministerium eine Broschüre zur Radikalisierung im Sportbereich. Denn laut polizeilichen Ermittlungen haben alle islamistischen Attentäter in Frankreich eines gemeinsam: Sie betrieben intensiv Sport, Boxen, Kampfsport, Fußball. Im November 2017 wurde der Fall von 2 radikalisierten Fußballtrainern in einem Verein im Pariser Großraum bekannt. Im privaten TV-Infosender BFM TV erklärte Rathaussprecher Pierre Debaldini:
Wir wissen sicher von einem Gebet, das die beiden Trainer auf dem Fußballfeld veranstaltet haben. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir sie aufgefordert zu gehen.
Das ist kein Einzelfall. Das Problem der Radikalisierung im Sportbereich sei nicht ausreichend durchleuchtet, heben zwei Abgeordnete der Nationalversammlung in ihrem kürzlich erschienenen Bericht zu öffentlicher Dienst und Radikalisierung hervor. Die Sportorganisationen verdoppeln ihr Engagement im Bereich Aufklärung. Doch einen Burkini als erstes Anzeichen einer Radikalisierung zu werten, erscheint wenig angebracht. Entwickelt hat diese keusche Bademode eine Muslimin in Australien als praktische Sportkleidung für gläubige Frauen. Während hingegen für Islamisten generell Frauen weder im Schwimmbad noch am Strand etwas verloren haben, ob nun im Bikini oder im Burkini.
Susanne Krause berichtete aus Frankreich über die Debatte um den Burkini und um Laizität im Sport. Es klingt wie eine Utopie. Irgendwo im Nordwesten Äthiopiens liegt Aura Ambar, ein Ort, an dem Frauen und Männer gleiche Rechte haben und es offiziell keine Religionsgemeinschaft gibt, keine religiösen Feste oder Riten. Nirgendwo gibt es eine Kirche, Synagoge oder Moschee. Trotzdem glauben viele Menschen an Gott, aber Religion ist Privatsache. Das erwirtschaftete Geld wird gleich unter den Bewohnern aufgeteilt oder für den Kindergarten, die Schule und die Pflege der Alten verwendet. Es herrscht Frieden und ein bescheidener Wohlstand. Michael Marek und Sven Weniger konnten es nicht glauben und haben Aura Ambar deshalb besucht.
Wir sind unterwegs in Amhara, eine Region im Nordwesten Äthiopiens. Hier entspringt die Quelle des Blauen Nil. In einem Seitental liegt eine einzigartige Gemeinde, ein Dorf, in dem fast alles anders ist als im Rest Äthiopiens, Aura Ambar. Wir parken unser Auto. Sofort kommt uns eine Frau mittleren Alters entgegen. Sie heißt uns willkommen und führt uns in einen der Flachbauten. Wir werden gebeten, uns zu setzen. Nach einigen Minuten kommt ein älterer Mann von draußen in den Raum, begleitet von einer jungen Assistentin. Es ist der, um den sich in Aura Ambar alles dreht. Sumra Nuru, allgemein nur Sumra genannt, ist der Gründer der Gemeinde.
Ich bin sehr froh, dass Sie von so weit her gekommen sind, um meine Ideen mit mir zu teilen.
Sumra ist ein mittelgroßer, korpulenter, älterer Mann. Berühmt ist sein Markenzeichen, eine giftgrüne Fransenmütze, die er stets trägt.
Hier in Aura Ambar leben etwa 500 Menschen. Außerdem kommen noch andere Leute aus dem Distrikt hierher, um zu arbeiten. Ich selbst komme aus der Nachbarprovinz Südgondar. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich Vieh gehütet. Schon als Kind hatte ich komische Ideen und musste mir deshalb oft anhören, dass ich nicht ganz richtig im Kopf sei. Ich glaubte damals schon daran, dass jeder Mensch gleich viel wert sei. Schon als Vierjähriger fragte ich mich, warum bestimmte Dinge erlaubt und andere verboten waren.
Sumra gründete Aura Ambar 1972, nachdem er jahrelang als Wanderprediger durchs Land gezogen war. ein kommunales Projekt, in dem er seine Idee vom gemeinschaftlich orientierten Handeln verwirklichen wollte und in dem Religion tabu ist. Einflüsse von außen, etwa von staatlicher Seite, gab es nicht. Sumra erklärt die Eckpfeiler Aura Ambas so.
Religion ist Privatsache. Sie gehört dir oder mir. Es ist egal, ob du katholisch, protestantisch oder orthodox bist. Alle haben denselben Gott. Daher sind wir alle gleich. Es gibt bei uns auch keine geschlechtsspezifische Diskriminierung. Wenn Männer und Frauen körperlich das Gleiche leisten können, tun sie das. Wir respektieren, was jeder in der Lage ist zu tun, aber prinzipiell macht jeder alles. Wir wollen zusammenarbeiten, ohne andere zu übervorteilen oder schlecht zu machen. Wir wollen Positives leisten. Jeder Tag ist ein Arbeitstag, egal ob Sonntag oder Montag, ob an muslimischen oder christlichen Feiertagen, denn durch unsere Arbeit ehren wir sie.
Im orthodox geprägten Äthiopien kommt so etwas bis heute nicht gut an. Es gibt Regionen mit 170 religiösen Feiertagen im Jahr. Das schränkt die Arbeitseffizienz stark ein, vor allem in ländlichen Gebieten. Männer und Frauen haben in Äthiopien traditionell sehr unterschiedliche Alltagsaufgaben. Dazu kommt, dass Mädchen oft noch von der Familie verheiratet werden, auch schon im Kindesalter. Im Süden des Landes ist Polygamie noch weit verbreitet. Beides ist in Aura Amba tabu. Mann und Frau heiraten nur, wenn beide es wollen. Ehen unter 18 Jahren sind verboten.
Polygamie untergräbt das Verhältnis von Mann und Frau. Wenn sich zwei Menschen selbst und nur füreinander entscheiden, ist ihre Beziehung auch langlebiger.
Anfangs wurde Aura Amba von den Nachbargemeinden angefeindet. Es war der wirtschaftliche Erfolg, der sie milder stimmte. Sumras Gemeinschaft betreibt eine Molkerei und eine Kornmühle. Es gibt ein Teehaus und ein Hostel, Touristen kommen. Aura Amba verdient Geld. Die eigene Schule nimmt auch Kinder aus anderen Dörfern auf. Sumras Assistentin Workso Yeshano und Sumras Sohn führen uns durch die Siedlung.
Ich heiße Ayalso Sumra und bin der Sohn des Gründers. Ich würde gerne etwas über Schule und Erziehung sagen. Sie verändern die Welt. Sehen Sie dort drüben, da lernten die Kinder früher draußen unter einem Baum. Unsere Eltern hatten gar keine Schulbildung. Doch für uns haben sie das verändert. In Aura Amba geht jedes Kind zur Schule.
Etwa die Hälfte der Bewohner Aura Ambas sind Jugendliche und Kinder. Workso und Ayalso zeigen uns die beeindruckende Bücherei Aura Ambas. Mehr als 1000 Bände gibt es hier. Wer ländliche Schulen in Äthiopien kennt, deren Lehrbücher dort oft zerfleddert herumliegen, der ist überwältigt vom Umfang an Literatur hier in Aura Amba. Danach geht es in den Kindergarten.
Wir sehen hier den Kindergarten für 4- bis 7-Jährige. Er ist auch dazu da, sich um den Nachwuchs zu kümmern, wenn Vater und Mutter arbeiten müssen, das heißt von montags bis samstags. Denn sonntags sind die Betriebe im Ort geschlossen, dann bleiben die Kinder bei ihren Eltern. Hier gibt es etwa 25 Stühle. An den Wänden stehen englische Wörter geschrieben und deren amharische Bedeutung. Die Kinder lernen hier auch rechnen. Draußen liegt der Spielplatz. Die Kinder sind hier von morgens bis nachmittags. Am Mittag gehen sie nach Hause und essen mit den Eltern, die dann auch Pause haben.
Erst beim Spaziergang durch Aura Amba fallen uns ein paar frappierende Unterschiede auf zu all den anderen Gemeinden. Im ländlichen Äthiopien wird in den weißen Besuchern vor allem deren Reichtum gesehen. Verständlich, denn viele Äthiopier verdienen nicht mehr als 1 Euro pro Tag. Touristen werden daher umgehend um Geld angebettelt. Nichts von alledem in Aura Amba. Hier bettelt niemand. Die meisten beobachten uns kaum. Vor einem Haus auf einer Bank sitzen einige Bewohner. Wirkso Yeshano erklärt.
This is our elderly house. We have 10 members.
Das ist unser Haus für ältere Menschen. Es hat 10 Bewohner, 2 sind gerade nicht im Dorf. Die, die sich zum Beispiel ihr Essen noch selbst zubereiten können, tun das auch. Andere Dinge übernehmen die Mitglieder der Gemeinschaft, also Aufräumen, Wäsche waschen, Körperpflege. Alle 3 Tage können sie duschen. Wir wissen nichts über ein Leben im Himmel nach dem Tod. Wir wollen für das Glück dieser Menschen hier auf der Erde sorgen.
Was ist Aura Amba? Ein Experiment, eine Kommune, eine Vision? Im Ort leben derzeit 144 Familien. Komitees der Bewohner kümmern sich um die Entwicklung der Gemeinde. Es gibt 2 Formen, in Aura Amba zu leben. Als Mitglied der Gemeinde oder darüber hinausgehend als Teil der Kooperative, erklärt Ayalso, der Sohn des Gründers von Aura Amba.
Wenn man in die Gemeinschaft eintritt, bezahlt man 500 Birr. Das sind etwa 15 Euro. Danach gibt es keine weiteren Gebühren. Wenn die Leute zusammen in der Kooperative arbeiten, werden die Einnahmen aufgeteilt. Es gibt ein Komitee, eingesetzt von Mitgliedern, das sich um die Finanzen und alles andere kümmert. Jeder bekommt dann am Jahresende gleich viel. Zurzeit haben wir nicht viel Land, das wir Interessenten zur Verfügung stellen können. Nicht jeden können wir aufnehmen. Man muss zuerst unsere Regeln anerkennen, erst dann kann man Mitglied werden. Wir überprüfen das selbst.
Aura Amba ist eine wohlhabende Gemeinde, an sich schon ein Wunder im bitterarmen Äthiopien. Auf die Frage nach seiner Vision für die Zukunft dieses so einzigartigen Projekts in Äthiopien wird Sumra Nuru bescheiden.
Ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung, wie Aura Amba in der Zukunft aussehen kann. Aber ich wünsche mir, dass die Leute, die hierher kommen, in uns wie in einem Spiegel das sehen, was möglich ist, nämlich Frieden. Wer Konflikte im Kopf hat, lebt in Unfrieden. Wer Frieden im Kopf hat, lebt friedlich. Ich habe zwar nichts zu sagen, keine Autorität in der Welt, aber das ist meine Idee. Vielen Dank.
Atlas Obscura, ein US-amerikanisches Magazin, das bizarren, unbekannten und wundersamen Reisezielen nachspürt, nannte Sumras Gemeinde pantheistisch, kommunistisch, feministisch und kultisch. Ein wilder Querschnitt durch den Garten der Ideologien.
መቅደላ መቅደላ አንቺ ክፉ ጎራ ሴቱን ሁሉ ንቆ ሲኮራ ሲኮራ ወንዱ አንቺን ወደደ ተኛ ካንቺ።
Aura Amba, kommunistische Utopie in der Religion Privatsache ist. Michael Marek und Sven Weniger haben den Ort in Äthiopien besucht. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten kommt die Sprechstunde. Da geht es bei meinem Kollegen Christian Floto um das Thema Dermatologie, wenn die Haut altert.